Deutschlandfunk. Hintergrund. Leben ohne Berufsabschluss. Warum Millionen Menschen betroffen sind. Von Maike Rademacher.
Hamburg. Ein Besprechungsraum in der BS24, einer Berufsschule im Stadtteil Eidelstedt. Am Tisch sitzen Jugendliche, die von ihren Berufsplänen und Praktika erzählen.
Also ich bin Theo Koller, ich bin 17 Jahre alt und ich bin auch seit dem Jahr jetzt hier auf der Schule. Ich weiß immer noch nicht so genau, was ich machen möchte. Ich habe die 10. mit meinem MSA, also den Realschulabschluss, absolviert. Ich bin noch sehr unentschlossen, was ich machen möchte, also was Arbeit angeht. Ich war im Malerbetrieb 6 Monate. Jetzt gerade bin ich im IT-Bereich und ich war noch im Kfz. Ich bin noch am Ausprobieren, weil ich nicht so weiß, was ich machen möchte.
So wie Theo Koller geht es vielen Jugendlichen in Deutschland. Mit dem Verlassen der Schule steht die große Frage an, was will ich werden? Die Auswahl ist immens. Allein in der klassischen dualen Ausbildung kann aus über 360 Berufen gewählt werden. Hinzu kommen unzählige Studiengänge. Immer mehr jungen Menschen gelingt dieser schwierige Übergang nicht. Im Jahr 2022 hatten fast 2,9 Millionen Menschen zwischen 20 und 34 Jahren keinen Berufsabschluss, also weder eine abgeschlossene Ausbildung noch einen Studienabschluss. Das entspricht etwa 19% der Altersgruppe. Diese Zahlen gehen aus dem neuesten Berufsbildungsbericht der Bundesregierung hervor. Nachdem die Zahl der jungen Menschen ohne Berufsabschluss zuletzt immer weiter angestiegen ist, bilden die aktuellen Zahlen für das Jahr 2022 einen neuen Rekord. Das ist nicht nur für die Betroffenen ein Problem, denn dieser Rekord trifft auf eine andere Zahl, die unaufhörlich steigt, die Zahl der fehlenden Fachkräfte. Auch deshalb wird die Frage immer drängender: Warum haben so viele junge Menschen keinen Berufsabschluss? Für jeden Jugendlichen gibt es individuelle Gründe, warum der Übergang von der Schule zum Berufsabschluss scheitert. Es gibt allerdings auch statistische Gemeinsamkeiten. 3/4 der jungen Menschen ohne Berufsabschluss haben auch keinen Schulabschluss. Die Hälfte von ihnen besuchte Förderschulen. Unter ihnen haben überproportional viele einen Migrationshintergrund. Und es sind mehr junge Männer als Frauen betroffen. Klaus Klemm, emeritierter Professor für Bildungsforschung, kennt diese Statistiken seit langem.
Wir haben eigentlich seit vielen Jahren bei der Quote der jungen Leute, die keinen Schulabschluss haben, Werte um 6,9%. Deutschlandweit, da gibt es Länderunterschiede, aber immerhin 6,9%, das sind mehr als 50.000 Leute jedes Jahr, die die Schule ohne den Mindestabschluss, ohne den Hauptschulabschluss verlassen. Und wer keinen Hauptschulabschluss hat, hat kaum eine Chance, ein Ausbildungsverhältnis anzutreten. Das sind minimale Zahlen, die dann ohne Hauptschulabschluss noch eine Ausbildung kriegen.
Bei anderen ist der Notenschnitt beim Schulabschluss so schlecht, dass die Betriebe sie nicht akzeptieren. Viele brechen auch eine Ausbildung ab und beginnen dann keine neue. Die Probleme sind seit langem bekannt. Deswegen wird sehr viel getan, um junge Menschen vor allem im Übergang von der Schule zum Ausbildungsplatz zu unterstützen. Es gibt hunderte Angebote, sagt Frank Neises. Er ist Experte beim Bundesinstitut für berufliche Bildung, kurz BIP.
Wir zählen im Moment 160 Programme von Bund und Ländern in den Handlungsfeldern Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Übergangsmanagement. Dahinter verbergen sich so Angebote wie Beratung, Vermittlung, Trainings, Coachings. Dazu kommen aber auch noch so rund 115 schulische Bildungsgänge, wo man auch keinen berufsqualifizierenden Abschluss erwirbt. Das sind so Bildungsgänge wie Berufsvorbereitungsjahr, Berufsgrundbildungsjahr, Einstiegs- oder Integrationsklassen. Darüber hinaus haben wir noch das Sozialrecht. Mit den Maßnahmen, die bundesweit angeboten werden, auch zur Berufsvorbereitung, zur Unterstützung hin in Richtung Berufsausbildung.
Viele junge Menschen würden diese Übergangsmaßnahmen nutzen, um Zeit zu gewinnen für ihre Entscheidung, sagt Neises. Und viele Angebote seien auch sinnvoll, wie das Nachholen des Schulabschlusses oder Praktika in Betrieben. Aber es ufere zu oft aus.
Ein Problem ist es eher dann, wenn mehrere Maßnahmen sich anschließen, wir dann von so Maßnahmeketten oder auch Warteschleifen sprechen, die dann einfach die Jugendlichen davon abhalten, eine Entscheidung zu treffen oder in reguläre Ausbildung zu gelangen.
Für viele junge Menschen ist es außerdem auf den ersten Blick durchaus attraktiv, keine Ausbildung zu machen und direkt arbeiten zu gehen. In vielen sogenannten Helferjobs verdient man mit dem Mindestlohn mehr als mit einem Ausbildungslohn. So beträgt der Lohn eines Verkäufers in Ausbildung im ersten Lehrjahr unter 1.000 Euro brutto. Eine Warenverräumerin ohne Ausbildung bekommt teilweise aber schon rund 1.600 Euro brutto. Von Helferlöhnen leben viele. Laut Statistischem Bundesamt gibt es insgesamt rund 7 Millionen Erwerbstätige ohne Berufsabschluss. Doch langfristig habe diese Entscheidung enorme Nachteile für die Betroffenen, warnt Bernd Fitzenberger. Er ist Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB.
Natürlich gibt es einen Markt für Menschen ohne abgeschlossenen Berufsausbildung, den sogenannten Helferberufen. Nur, das ist nicht ganz so nachhaltig. Das ist die Gruppe derer, die als erste entlassen wird. Die Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe liegt bei 20%. Ein Großteil der Langzeitarbeitslosen kommen aus dieser Gruppe. Die Verdienstmöglichkeiten sind sehr beschränkt und diese Menschen bleiben unter ihren Möglichkeiten, was auch die Verdienste sind, lebenslang.
Wer Hilfe braucht auf der Schwelle zum Beruf, kann aber angesichts des enormen Angebots schnell den Überblick verlieren. Sich auf die Maßnahmen zu konzentrieren, die nachweislich besonders gut funktionieren, ist allerdings kaum umsetzbar. Denn dafür bräuchte man, laut Fitzenberger, alle Daten im Überblick.
Eine gesamte Evaluation ist mir nicht bekannt. Das scheitert ja auch schon an der fehlenden Datenverfügbarkeit. An dieser Schnittstelle Schule, Übergang, Beruf, Ausbildung, da sind wir in verschiedenen Bereichen. In der Bundesagentur für Arbeit, im IAB, haben wir Zugang zu Arbeitsmarktdaten, zu arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Da sind wir sehr gut drin, würde ich mal sagen, diese Programme zu evaluieren. Programme, die ansetzen, wenn junge Menschen in den Arbeitsmarkt einsteigen. Dazu müsste man deren Geschichte, deren schulischen Hintergrund auch kennen. Und da fehlt uns der Datenzugang. Und die Forschungseinrichtungen, die Zugang zu den Schuldaten haben, haben wiederum nicht Zugang zu den Arbeitsmarktdaten. Da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Immerhin wird derzeit für einen besseren Datenaustausch ein neues Gesetz entworfen, das Forschungsdatengesetz. Dafür gibt es aber bisher nur Eckpunkte. Auch die sogenannte Schülerdatennorm ist noch nicht vollständig umgesetzt. Mit diesem Instrument, das 2020 beschlossen wurde, soll die Kooperation zwischen Bund und Ländern erleichtert werden. Es erlaubt den Bundesländern, Daten wie Name, Adresse und Alter von Schülerinnen und Schülern, die noch nicht wissen, wie es beruflich weitergehen soll, an die Jobcenter zu schicken. Diese können dann Kontakt aufnehmen und Angebote machen. Doch bis heute wartet die Bundesagentur für Arbeit bei mehreren Bundesländern darauf, dass sie die Norm erfüllen. Statt Maßnahmen auszusortieren, hat die Politik ein anderes Instrument eingesetzt, die Jugendberufsagentur. Das sind Servicestellen der Arbeitsagenturen und Jobcenter, die vor allem eine Aufgabe haben, junge Menschen im Dschungel der Angebote bestmöglich zu beraten. Diese Servicestellen gibt es schon seit 2010, aber in sehr unterschiedlicher Qualität, berichtet Frank Neises vom Bundesinstitut für berufliche Bildung.
Die Jugendberufsagenturen sind in den Kommunen sehr unterschiedlich weit entwickelt oder auch ausgeprägt. Wir haben Jugendberufsagenturen, die quasi schon seit 2010 anfolgende ihre Arbeit vor Ort entwickeln und andere Jugendberufsagenturen, die noch relativ neu sind. Insgesamt muss man sagen, ja, das ist auch ein lernendes System. Also es geht darum, dass wir hier nicht irgendwie eine neue Behörde oder ein neues Modellprogramm initiieren, was dann wieder befristet ist und ein Ende kennt, sondern wir sind hier in den Regelstrukturen, die eben dann auch verlässlich und kontinuierlich weiterentwickelt werden müssen. Insgesamt geht es um auch die Harmonisierung von Abläufen. Und das Ziel der Zusammenarbeit ist eben diese bestmögliche Unterstützung und Förderung der jungen Menschen.
Und seit April dieses Jahres gibt es zudem ein weiteres neues Instrument, die Ausbildungsgarantie. Allerdings ist damit nicht ein Rechtsanspruch auf einen dualen Ausbildungsplatz in einem Betrieb gemeint, sondern eher Hilfsangebote. So werden damit Praktika gefördert oder ein Zuschuss für die Fahrt zum Betrieb gezahlt. Erst wenn gar nichts hilft, gibt es einen Ausbildungsplatz, aber außerbetrieblich, das heißt in Schulen. Es sei offen, ob das den Jugendlichen viel helfen wird, sagt Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
Die Ausbildungsgarantie jetzt umgesetzt wird, oder das, was unter Ausbildungsgarantie läuft, ist ja in Wahrheit eine Intensivierung der Berufsorientierung. Das sind neue Angebote, um betriebsnäher auch sich zu orientieren. Das sind die Praktikumsmöglichkeiten, die Stärkung der Einstiegsqualifizierung und die Ausbildungsgarantie im engeren Sinne. Eine außerbetriebliche Ausbildung, die dir garantiert wird, die ist nur eine Ultima Ratio und würde nur in Regionen, in denen ein Mangel an Ausbildungsplätzen besteht, umgesetzt.
Die Berufsorientierung steht häufig im Vordergrund. Denn da sind sich alle Expertinnen und Experten einig. Wirklich hilfreich wäre ein früh einsetzendes, praxisnahes, kontinuierliches Angebot zur Berufsorientierung an den Schulen. Im Jahresbericht des Bundesinstituts für berufliche Bildung fordert eine solche Berufsorientierung nicht nur das Institut selbst, sondern auch die Arbeitgeber und die Gewerkschaften. Die Idee ist allerdings alles andere als neu. Eine gute Vorbereitung auf die Arbeitswelt hat die Kultusministerkonferenz bereits Ende der 1960er Jahre gefordert und öfter wiederholt. Trotzdem variiert dieses Angebot bei den Schulen erheblich. Mal sind es nur Beratungstage, mal Projektwochen, mal sind Praktika eingebunden. Manche bieten in der 5. Klasse schon ein Angebot, andere erst in der 8. Klasse. Es gibt Landes-, Bundes- und digitale Programme. So hat es auch Carolina erlebt. Die junge Berlinerin, die ihren Nachnamen lieber nicht nennen will, hat zunächst ebenfalls nicht gewusst, wie sie weitermachen soll. Jetzt sucht sie mit Hilfe der Initiative Joblinge nach einer Idee, was sie machen könnte.
Ich bin 19 Jahre alt, ich werde dieses Jahr 20. Ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht und wollte mich dann quasi für einen Studiengang bewerben, wo ich dann aber abgelehnt wurde, weil ich den Einstellungstest nicht bestanden habe. Und habe mir aber keinen wirklichen Plan B oder C gesucht. Und deshalb habe ich dann 4 Monate im Einzelhandel gearbeitet und habe quasi aus meinem Fehler gelernt und habe mich jetzt dieses Jahr dafür entschieden, noch nach einer Ausbildung zu suchen.
Zwar hat es in ihrer Schule Berufsvorbereitung gegeben, aber Carolina war damit nicht zufrieden.
Also wir haben in der Schule immer solche Wochen gehabt, immer so, glaube ich, einmal im Jahr oder einmal 2 Jahre oder so, wo wir irgendwie geguckt haben, was es so für Jobs gibt oder so. Aber es war irgendwie jedes Mal das Gleiche und irgendwie wurde es halt mit der Zeit auch sehr langweilig. Ich würde jetzt sagen, die Schule hat mich nicht allzu gut darauf vorbereitet.
Tatsächlich kann aber eine intensive Berufsvorbereitung viel erreichen. Das zeigen Schulen, die darauf einen besonderen Fokus setzen. Dazu gehört die Oberschule in Kirchmöser, einem Stadtteil von Brandenburg an der Havel. Diese Schule setzt den Gedanken der Berufsorientierung radikal um. Wenn die Schülerinnen und Schüler nach der 6. Klasse hierhin wechseln, müssen sie vom ersten Schultag an mindestens einen Tag in der Woche in einen Betrieb, berichtet Schulleiter Peter Grun.
Das heißt also, unsere Schüler gehen ja nicht nur 14 Tage mal irgendwann, sondern die arbeiten vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Das heißt, die 7. Klassen gehen jeden Montag arbeiten. Es ist ihr Stundenplan. Immer 12 Wochen gehen die Schüler in die Holzbearbeitung, dann 12 Wochen in die Metallbearbeitung und 12 Wochen in die sozialen Einrichtungen.
Für dieses Konzept kooperiert Gruns Schule mit rund 90 Unternehmen aus der Region und ist damit sehr erfolgreich. Er bekomme bis auf wenige Ausnahmen alle Jugendlichen nach der Schule unter, sagt er. Entweder gehen sie in die Betriebe oder weiter zur Schule für einen höheren Schulabschluss. Der Vorteil dieser Berufsvorbereitung ist nicht nur, dass die Schüler die Betriebe kennen, auch die Betriebe profitieren.
Und wenn unsere da arbeiten, dann sagt der Betrieb, ich nehme noch lieber den, den ich das ganze Jahr kenne und weiß, wie der hier arbeitet, als wenn ich jetzt hier irgendeinen Fremder, der sich hier bewirbt, den ich gar nicht noch nie gesehen habe und der vielleicht nach einer Woche ja keinen Bock mehr hat.
Insgesamt gibt es in Deutschland fast 1.800 weiterführende Schulen, die sich besonders in der Berufsorientierung engagieren. Das Modell der BOS Kirchmöser ist allerdings nicht einfach übertragbar. Dazu gehören außer engagierten Schulleitern auch schulnahe Betriebe, die mitmachen. Das ist besonders in ländlichen Regionen oftmals eine Herausforderung. Es gibt aber ein weiteres Modell, das den Übergang erfolgreich gestaltet und dabei viel Praxis mit Schule verbindet. Das Modell der Stadt Hamburg. Von Experten wird es als Leuchtturm gelobt. Auch Bildungsforscher Klaus Klemm ist von dem Modell überzeugt.
Die verfolgen, ich sage mal etwas vereinfacht, die verfolgen eigentlich die Schüler vom Verlassen der Schule über ihren weiteren Weg und können dann auch gucken, wo sind sie gescheitert, wo hat es gehakt, wo hätte man mehr machen können und so weiter. Die greifen auch ein, die haben auch Ressourcen, um dann an bestimmten Stellen zu helfen. Aber wir haben ja nun mal diesen Föderalismus, obwohl das Modell in Hamburg seit langer Zeit etabliert ist und nachweislich erfolgreich ist. Es ist nicht so, dass die anderen 15 Länder schreien und sagen, gibt uns die Details des Modells, das machen wir jetzt auch.
Vor rund 15 Jahren gingen in Hamburg Tausende von Jugendlichen von der Schule ab, ohne dass man wusste, wie es für sie weiterging. Dann hat die Stadt zahlreiche Reformen umgesetzt. Seitdem sind Berufsorientierung und Betriebspraktika ab dem 8. Schuljahr Pflicht. Die Jugendberufsagenturen haben die Daten der Schüler und können Kontakt aufnehmen. Und es wurde ein intensives, verpflichtendes Ausbildungsvorbereitungsjahr für Minderjährige eingeführt, die nach der 10. Klasse von der Schule abgehen und noch keinen Ausbildungsplatz haben. Dafür wurde das Schulgesetz entsprechend geändert. Zudem hat die Stadt 2011 alle Beteiligten, also Schulen, Arbeitsagenturen, Träger von Berufsvorbereitungsmaßnahmen und Betriebe, zusammengebracht. Gemeinsam wurde eine für alle Stadtteilschulen gültige Struktur beschlossen. Die betroffenen Jugendlichen sollen nicht einfach weiter zur Schule, sondern sollen vor allem in langen Praktika in Betrieben ausprobieren, was zu ihnen passt. Dabei werden sie intensiv betreut. Das Konzept ging für Hamburg auf, auch finanziell. Das betont die Geschäftsführerin des Hamburger Instituts für berufliche Bildung, Sandra Garbade.
Wir geben jetzt nicht mehr Geld aus als vorher, sondern wir haben eine gezielte Unterstützung zum richtigen Zeitpunkt für diese Zielgruppe. Wir kennen die Zielgruppe und wir wissen, dass wir die auch in Ausbildung bringen. Es sind deutlich weniger als vorher und das ist das entscheidende Moment. Wir haben vorher ungefähr 8000 junge Leute begleitet in unterschiedlichen Maßnahmen und jetzt fokussieren wir uns auf etwa 1500 Schülerinnen und Schüler in diesen Angebotsstrukturen.
Die Hamburger Schulen betreuen dabei auch viele Jugendliche mit Migrationshintergrund. Sie laufen laut Statistik überproportional häufig Gefahr, keinen Berufsabschluss zu machen. Abbas Musavi ist Schüler der BS24 in Hamburg-Eidelstedt. Der 18-jährige Afghane ist vor 3 Jahren nach Deutschland gekommen und macht hier seinen Hauptschulabschluss, der heute ESA genannt wird.
Die Schule ist meine erste Schule und da haben wir erst einmal also Deutschsprache gelernt, die erste Jahr, dann und die zweite Jahr haben wir angefangen, ESA zu machen. Und da haben wir Praktikum gemacht. Also mein erstes Praktikum war in meinem Restaurant. Ja, war gut, aber nicht für mich. Dann ich habe das zweite Praktikum als Elektriker gemacht. Und seitdem, ich mache so fast 1,5 Jahre die gleiche Praktikum. Und da habe ich auch einen Ausbildungsplatz.
Den Vertrag hat Musavi schon unterschrieben. Im August, nach der Schulprüfung, wird er seine Ausbildung als Elektriker beginnen. Leicht zu übertragen sind solche Lösungen und Reformen allerdings nicht. Ein Stadtstaat wie Hamburg hat es einfacher, Schulgesetze zu ändern und Angebote zu vereinheitlichen. Die Zusammenarbeit mit Betrieben ist in einer Großstadt besser zu bewältigen als in ländlichen Regionen. Das Beispiel Hamburg und die Schule in Kirchmöser in Brandenburg an der Havel zeigen aber: frühe und enge Kontakte zu den Jugendlichen, viel Praxis und eine individuelle Betreuung der Jugendlichen helfen diesen, den Übergang in das Berufsleben zu schaffen.
Das war der Hintergrund. Leben ohne Berufsabschluss. Warum Millionen Menschen betroffen sind. Von Maike Rademacher, Redaktion Astrid Theil.
Zum Schluss hier noch eine Empfehlung für alle Hintergrundfans.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Hallo zusammen, wir sind's, Ilka Knigge
und Rahel Klein von Deutschlandfunk Nova. Und wenn ihr uns hier schon vermisst habt, dann haben wir gute Nachrichten für euch.
Ab dem 13. Mai könnt ihr hier was Neues von uns hören.
Aus dem Update wird Unboxing News, unser neuer und etwas anderer Nachrichtenpodcast.
Bei Unboxing News suchen wir aus den ganzen Nachrichten, die uns rund um die Uhr erreichen, jeden Tag eine Nachricht raus
und packen sie für euch aus. Wir schauen uns an, was aktuelle Entwicklungen für einzelne Menschen konkret bedeuten und wollen ihre persönlichen Perspektiven verstehen.
Also ich denke mir auch oft so, scheiße, also hier geht's halt wirklich um richtig was, de facto um Leben und Tod.
Wir ordnen das Ganze aber auch für euch ein.
Massenproteste sind noch keine Bewegung.
Und wir fragen uns auch, okay,
Was machen wir jetzt damit?
Wie viele Waschbären müssten wir denn essen, um die Population zu reduzieren?
Sie müssten auf jeden Fall wahrscheinlich mehr als die Hälfte fangen, um da irgendwie einen Effekt zu haben.
Unboxing News. Jeden Tag ein Thema
mit persönlichen Perspektiven.
Los geht's am 13. Mai.
Abonnieren könnt ihr uns aber auch jetzt schon, damit ihr keine Folge verpasst.
Wir freuen uns auf euch.
Euer Unboxing News Team.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der DLF-Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt.